Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Talking Purpose – Wirtschaft neu denken. Meine beiden Gäste heute von der DNVGL Group, Ulrike Haugen, Chief Communications Officer, und Dr. Björn-Olaf Bort, Country Chair Germany.
Es ist so, der Corporate Purpose für uns ist eigentlich der Reason for Being oder Raison d'être. Bei DNVGL wird der Corporate Purpose im gesamten Unternehmen gelebt. Also man merkt das. Was ich erstaunlich finde, ist, ich bin erst seit 3 Jahren im Unternehmen. Man kann mit jedem Mitarbeiter in jedem Land sprechen und die kennen unseren Corporate Purpose. Das finde ich sehr beeindruckend.
Auftrag ist eben der gemeinsame Auftrag, der auch so ein Bindeglied zwischen allen Mitarbeitern ist. Alle wissen, was unser Auftrag ist, warum es Sinn macht, für uns zu arbeiten.
Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ich freue mich sehr, dass Ulrike aus Norwegen zugeschaltet ist und Bob hier mit mir im Studio ist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Hallo.
Wir wollen heute sprechen, Talking Purpose, über die DNVGL, ein sehr traditionsreiches Unternehmen mit einer sehr reichen Geschichte. Ich denke aber, dass vielen unseren Hörern das Unternehmen nicht bekannt ist und deshalb würde ich euch bitten, zunächst einmal den Hintergrund des Unternehmens zu schildern, was das Angebot ist und auch wie das heute uns bekannte Unternehmen entstanden ist.
Das kann ich gerne erklären. Ich glaube, unsere 150-jährige Geschichte zeigt vor allen Dingen, dass wir aus der Klassifikationsgesellschaft entstanden sind. Das heißt, Klassifikation nennt man die technische Begutachtung von Schiffen. Mhm. Und dabei wird untersucht, ob Schiffe im Bau geeignet sind, überhaupt zu fahren. Und dann prüft man jedes Jahr, ob diese Seetüchtigkeit auch noch vorhanden ist und ob alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind. Und aus diesem Geschäft haben wir uns entwickelt, auch weiter in den erneuerbaren Energiebereich, das heißt Windenergie. Da sind wir heute auch Weltmarktführer, was die Zertifizierung von Windanlagen und Windparks angeht, aber auch bei Pipelines, bei Ölbohrplattformen und allgemein bei Managementsystemen sind wir dabei zu untersuchen, ob da eine Eignung und eine Sicherheit gegeben ist. Das heißt, wir machen Risikomanagement und technische Begutachtung.
Ulrike, du bist Chief Communication Officer der DNVGL Group. Ulrike, kannst du uns vielleicht mal erklären, DNVGL, wofür steht das und wie ist es zu diesem Unternehmenskonstrukt gekommen?
Ja, vielleicht erstmal hinzufügen noch zu dem, was gesagt wurde, ist, dass wir ein sehr internationales Unternehmen sind. Wir sind 12.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern und wir bestehen aus 2 Teilen oder wir fusionierten in 2013 und zwar der germanische Lloyd mit Sitz in Hamburg, der auch 150 Jahre alt ist und der norwegische Teil DNV, der Norske Veritas, fusionierten 2013 und das hat es ja dann noch spannender gemacht, praktisch ein fusioniertes Unternehmen auf der Kommunikationsseite zu unterstützen.
Sind beide, du hast gesagt, 150 Jahre alt, das ist ja eine sehr lange Geschichte, wenn man bedenkt, es geht um Schifffahrt. Sind beide Unternehmen so alt oder war eins vor dem anderen?
Ja, DNV war nur 3 Jahre schneller, also man kann eigentlich sagen, beide sind gleich alt.
Okay, und wie ist das gekommen? Was war der Grund für die Gründung dieser beiden Unternehmen, DNV und GL?
Das war eigentlich der Bedarf, dass man die Schiffe vor 150 Jahren, genau wie heute, es werden die meisten Lasten auf den Ozean transportiert. Es sind über 90% auch heute, die auf den Ozean transportiert wurden, dass da also ein Bedarf war, Sicherheit zu schaffen für die Waren und für die Crew an Bord. Aber das war praktisch der Grund zu der Zeit. Also mittlerweile ist es natürlich wichtig, dass Qualitätssicherung und Sicherheit, also Quality und Safety, nicht nur im maritimen Bereich zertifiziert wird, aber auch, wie gesagt wurde, im Öl- und Gasbereich, besonders die neuen Energien. Ein Investor zum Beispiel für einen großen Solarpark, der möchte vorher die Sicherheit haben, was für ein Return on Investment man hat. Also unsere Ingenieure, unsere 12.000 Ingenieure, die sind Berater für ganz unterschiedliche Arten von Kunden.
Mhm. Habt ihr da noch einen Konkurrenten oder seid ihr durch die Fusion der Größte?
Wir sind natürlich die Besten. Ja. Aber natürlich gibt es immer Konkurrenten. Es gibt das Büro Veritas, ein französisches Unternehmen, das recht ähnlich ist. Und es gibt in den USA und in England auch traditionsreiche Unternehmen, die wir als Konkurrenten sehen. Aber wir sind sehr stark im Markt vertreten.
Vor 150 Jahren ging es da schon um technische Sicherheit, Bob, oder ging es da auch noch um Themen wie Piraterie oder andere Gefahren auf dem Meer?
Also wenn man nochmal zurückguckt und vor allen Dingen auf die Gründung unserer Wettbewerber, die fairerweise zum Teil noch einen Tick älter sind, schaut, dann ging es damals vor allen Dingen darum, als sich die ersten in Lloyd's Café in London zusammengesetzt haben, dass man wirklich das Risiko von Verlust streut. Also das waren ja große Mengen damals auch schon an Waren, die verschifft wurden. Und da hingen natürlich große finanzielle Werte auch dahinter, sodass die sich dort versammelt haben und dann praktisch den Grundstein gelegt haben für das Klassifikationsgeschäft, dass es denen erstmal in allererster Linie, muss man fairerweise sagen, darum ging, das Eigentum zu schützen, was da auf den Weltmeeren unterwegs ist. Aber selbstverständlich ging es auch darum, das Menschenleben zu schützen. Mhm. Und immer mehr natürlich, je mehr man in der Schifffahrt dann auch einfach Richtung Passagierschiffe schaut. Auch das hat ja eine lange Tradition, Auswanderer, die in die USA ausgewandert sind oder überhaupt die Weltmeere bereisen. Und da steht natürlich ganz klar im Vordergrund, dass wir die Menschenleben schützen müssen. Und sei es also ganz klar bei den Passagierschiffen, aber eben auch bei der Besatzung, die an jedem Schiff natürlich an Bord ist.
Vielleicht kann ich da was Interessantes noch hinzufügen, nämlich durch die Corona-Krise, in der wir im Moment sind zum Beispiel. Die Leute reisen ja gerne auf Cruise-Schiffen oder Fähren und da haben wir näher geschaut, was braucht diese Branche im Moment und haben ein sogenanntes Infection Prevention Programm erstellt. Und das heißt, dass wir den Reedern helfen, Prozesse zu erstellen, die der Sicherheit beitragen. Und das zeigt eigentlich, dass das DNVGL sich sehr gut an die verschiedenen Situationen anpassen kann und sieht, was sind die Pain Points unserer Kunden. Und so haben wir zum Beispiel die Color Line, die zwischen Kiel und Oslo fährt, aber auch andere größere Cruise Lines zertifiziert im Hinblick auf Infection Prevention.
Das ist sehr interessant. Ich habe mich nämlich schon gefragt, wie die ganzen Schifffahrtsunternehmen solche Programme aus dem Boden stampfen. Das ist ja eine ganz neue Herausforderung, die auf uns alle zugekommen ist, Hygienekonzepte zu schaffen. Da seid ihr auch schon aktiv. Das ist sehr spannend.
Ich glaube, also das ist ein guter Punkt, den Ulrike da macht, weil immer noch was dazukommt. Und ich glaube, das zeichnet unsere Historie aus. Wenn man ganz früh zurückgeht, da konnte man in Lloyd's Lists lesen, sozusagen 1A-Qualität, das heißt ein gutes Schiff mit einem guten Kapitän. Mhm. Und seitdem sind aber über die Hunderte von Jahren einfach immer noch weitere Regeln dazugekommen. Heute auch ganz viele Umweltregeln eben, die eingehalten werden müssen, wenn man ein Schiff betreibt. Und jetzt ganz aktuell eben Infektionsschutzrisiken. Das heißt, das ist für uns auch Fortschritt, dass wir eben mit der Qualität, die wir beanspruchen, unserer Arbeit und unserer Mitarbeiter dafür sorgen, dass es immer ein Stück besser wird, immer ein Stück mehr Fortschritt gibt und Schifffahrt immer sicherer und umweltverträglicher wird damit.
Jetzt sind wir ja fast schon beim Thema Purpose, bei dem, was Bob uns eben dargestellt hat. Bevor wir in euren Corporate Purpose einsteigen, würde ich gerne wissen, wie ihr im Unternehmen den Begriff Purpose definiert. Es gibt ja allgemein noch keine gültige Definition, auf die sich Wissenschaft, Medien oder auch der allgemeine Sprachgebrauch geeinigt hat. Deshalb frage ich immer gerne am Anfang, habt ihr eine Definition bei euch im Unternehmen dafür oder ist er vielleicht bei euch schon so alt und so gewohnt, dass ihr dafür gar keine Definition mehr braucht?
Ja. Also ist es so, der Corporate Purpose für uns ist eigentlich der Reason for Being oder Raison d'être. Bei DNVGL wird der Corporate Purpose im gesamten Unternehmen gelebt. Also man merkt das. Was ich erstaunlich finde, ist, ich bin erst seit 3 Jahren im Unternehmen. Man kann mit jedem Mitarbeiter in jedem Land sprechen und die kennen unseren Corporate Purpose. Das finde ich sehr beeindruckend. Das ist auch halt, weil er sehr lange schon existiert. Aber es ist der Grund, warum sich Mitarbeiter für DNVGL entscheiden. und er ist auch der Grund, warum Mitarbeiter weit überdurchschnittlich lange im Unternehmen verbleiben. Also das ist auch ganz überraschend. Und dann im Unternehmen herrscht eigentlich die klare Maxime, dass alles, was im Unternehmen geleistet wird, auf den Corporate Purpose einzahlen muss.
Warum ist das so? Warum macht es Sinn, ein Unternehmen auf Basis eines Corporate Purpose zu führen? Was ist das mehr als etwas wie Unternehmensstrategie oder als Vision oder Mission? Also was ist der Mehrwert?
Es ist eigentlich der große Anker, an dem man sich festhalten kann. Man sieht es jetzt, was ich interessant finde, besonders wenn man jetzt die Gen Z, Generation Z, sagen wir wahrscheinlich, habe ich nicht auf Deutsch, anschauen. Die Generation möchte ja für Unternehmen arbeiten, für das sie stehen können, also hinter dem sie stehen können, wie zum Beispiel Patagonia ist ja ein Unternehmen, das sehr im Sustainability-Bereich engagiert ist und hier auch. Also insofern glaube ich, ist es wichtiger, viel wichtiger als bevor, dass wir einen Corporate Purpose haben für unsere Mitarbeiter als Motivation. Aber ich denke auch, dass das Unternehmen ein Profil hat, also dass unsere Kunden wissen, was für eine Art Unternehmen, was für eine DNA wir haben, wenn sie mit uns arbeiten, wenn sie uns wählen.
Dann kannst du vielleicht jetzt auch mal den Schleier lüften und uns sagen, was euer Corporate Purpose genau ist und wann er entstanden ist.
Ja, also unser Corporate Purpose ist Safeguarding Life, Property and the Environment. Und das Besondere dabei ist, dass es den seit der Gründung gibt. Also wir haben das Environment, den Teil haben wir später hinzugefügt. Schwierig herauszufinden, wann der hinzukam. Also das ist kein Trend der letzten 10 Jahre, sondern auch sehr viel älter schon, also Safeguarding Life, Property and the Environment. Und bei der Fusion zwischen DNV und GL wurde der Purpose dann für DNV GL übernommen. Ich denke, Bob hat vielleicht noch eine deutsche Übersetzung, aber grundsätzlich benutzen wir den Corporate Purpose in allen Ländern auf Englisch.
Ja, Bob, vielleicht was sagt man in Deutschland zu dem Corporate Purpose?
Ja, also ich fand das Bild von Ulrike mit dem Anker erstmal ganz gut, aber wir nennen es Auftrag einfach auf unserer deutschen Kommunikationsseite und sagen, es ist unser Auftrag, den wir sehen, Leben, Eigentum und die Umwelt zu schützen. Und ich glaube, das bringt es auf den Punkt, was wir in Englisch auch formuliert haben. Was ist das Ganze? Für uns ist eigentlich die Frage, hat das einen Sinn? Ja, das wäre für mich die Frage, die sich dahinter verbirgt. Aber der Auftrag ist eben der gemeinsame Auftrag, der auch so ein Bindeglied zwischen allen Mitarbeitern ist. Alle wissen, was unser Auftrag ist, warum es Sinn macht, für uns zu arbeiten. Und ich glaube, das wäre jetzt auch so, wie ich es etwas einfacher formulieren würde, wenn die höchste Instanz im Fahrstuhl steht und sagt, erklär mir mal in 10 Sekunden, hat das alles einen Sinn, was ihr hier tut? Und ich dann den Purpose nennen kann und er sagt, ja, das ist überzeugend, macht weiter. Ich glaube, dann haben wir den richtigen Purpose formuliert.
Wir möchten an dieser Stelle, unüberhörbar, gerne auf unseren Sponsor hinweisen. Beyer Dynamic, der legendäre und renommierte Kopfhörer- und Mikrofonhersteller aus Heilbronn, der den Großteil seiner exzellenten Pro-Audio-Produkte am Standort in Handarbeit fertigt. In diesem Fall unterstützt er uns mit dem Fox USB-Mikrofon und dem DT770 Pro Headphone. Somit ist sichergestellt, dass wir uns hier gut verstehen. Glaubt ihr, Ulrike, du hast ja eben gesagt, du glaubst, dass die meisten Mitarbeiter, egal wo du sie wann fragst, diesen Corporate Purpose benennen können. Es gibt eine neue Kienbaum-Studie, die jetzt gerade erschienen ist. Nach dieser Studie können 60% aller Mitarbeiter nicht benennen, was der Zweck ihres Unternehmens ist. Wenn du jetzt sagst, ihr wisst das alle, dann seid ihr da ja weit voraus.
Ja, also ich glaube, bei uns würde ich sagen, über 90%. Und wir versuchen das natürlich auch in die Kommunikation so einzubauen. Aber ich muss sagen, selbst wenn ich Reden für unseren CEO schreibe oder Briefings für andere Managementmitglieder, das muss ich Ihnen wirklich nicht reinschreiben. Das wird automatisch mit aufgenommen. Wir haben es also in der Kommunikation.
Ja, ich habe selber eine Videopressemitteilung gesehen neulich und war auch beeindruckt, wie der Corporate Purpose da wirklich wie selbstverständlich in dieser Videobotschaft integriert war und durchaus auch den Stellenwert hatte. Was mich so interessiert, durch die verschiedenen Merger, die es gegeben hat, jetzt insbesondere DNV, habe ich verstanden, hatte genau diesen Purpose ursprünglich. Ist das richtig? Der kommt von der norwegischen Seite? Dann der Merger mit dem germanischen Lloyd, ein sehr traditionsreiches Hamburger Unternehmen, also passt hier auch in das Hamburger Kaufmannstum und Schifffahrt und so weiter. Die Deutschen sind ja nicht ganz so einfach mit Dinge übernehmen. Wie habt ihr das geschafft, dass dieser Corporate Purpose, der ursprünglich von der DNV kam, nun dem gesamten DNVGL Unternehmen übersteht? Ich glaube, ich frage das mal Bob, weil du für das deutsche Geschäft verantwortlich bist und da ja auch sicher dran beteiligt warst.
Absolut. Und ich glaube, die deutschen Mitarbeiter haben das sofort hundertprozentig angenommen, weil es genau das ist, was unser Geschäft beschreibt. Wir haben das vielleicht in andere Worte gekleidet früher.
Gab es denn auch einen Purpose schon, auch mit dem Begriff beim germanischen Lloyd?
Es wurde gerade auch eine neue, sag mal, Vision and Values und so weiter eingeführt, kurz bevor praktisch der Merger stattfand. Das war jetzt auch vom Wording her noch nicht so 100% verankert. Aber was verankert war, das ist ein Slogan, den wir tatsächlich jetzt sogar auch übernommen haben mit Safer, Smarter, Greener, was eigentlich das Ganze auch auf den Punkt bringt und witzigerweise auch auf beiden Seiten. Also ich glaube, das wurde, Ulrike, kannst du vielleicht gleich nochmal kommentieren, aber das wurde auch eben von der anderen Seite, die ja jetzt eine gemeinsame Seite ist, durchaus angenommen, weil einfach die Substanz, die dahinter steckt, identisch ist. Also es geht um Leben, es geht um Eigentum, es geht um die Umwelt. Und wie man es jetzt genau formuliert, ist da, glaube ich, dann tatsächlich ein bisschen zweitrangig. Aber die Substanz, die dahinter steckt, der eigentliche Sinn, warum wir existieren, der war in beiden Unternehmen komplett identisch.
Ja, dem würde ich zustimmen. Also insofern haben wir nicht konkurrierende Purposes gehabt und deshalb war es ganz einfach für uns, die Safer, Smarter, Greener mehr in Marketingmaterialien und für die Werte auch zu übernehmen.
Würdet ihr sagen, dass es sogar den Merger einfacher gemacht hat? Weil es ist ja ein großes Thema in der Wirtschaft, kommerziell, SAP-technisch sind Merger alle sehr erprobt und es ist viel Arbeit, aber das funktioniert. Aber kulturell scheitern ja viele Merger, weil die Unternehmenskulturen zu unterschiedlich sind, um sie dann als ein gemeinsames Unternehmen zu führen. Würdet ihr sagen, dass der Purpose da auch geradezu eine sehr hilfreiche Rolle gespielt hat?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das ist genau ein wichtiges Bindeglied, dass alle denselben Auftrag verfolgen und dass wir auch in den gemeinsamen Jahren vorher, also in den Jahren, die wir gemeinsam hatten, aber nicht ein gemeinsames Unternehmen waren, eigentlich mit ähnlicher Motivation an das Geschäft herangegangen sind, mit demselben Auftrag. Wir haben denselben Auftrag gespürt, auch wenn wir ihn vielleicht leicht unterschiedlich formuliert haben und in unterschiedlichen Gesellschaften gelebt haben. Aber ich glaube, der Auftrag war auf beiden Seiten da und der wurde dann auch entsprechend, als wir dann ein Unternehmen wurden, gemeinsam als gemeinsamer Auftrag betrachtet, als gemeinsamer Purpose.
Und die Mitarbeiter sind auch stolz darauf, besonders wenn wir jetzt auch auf die jüngeren Generationen schauen. Ich glaube, die Motivation der jüngeren Generation, den richtigen Arbeitgeber zu finden, sind ganz andere als in Generationen davor.
Was ist das genau, was die Jüngeren da anzieht? Ist es das Große, das Leben retten? Zertifizierung ist ja erstmal so eine ziemlich penible, genaue Arbeit, stelle ich mir mal vor, wo man schon so ein bestimmter Typ für sein muss. Sowas, wenn ich an Leben denke, gehen bei mir ganz andere Visionen, Türen und Fenster auf. Wie erlebt ihr das bei euren Mitarbeitern?
Ja, ich würde schon sagen, dass das, also wenn ich mit denen spreche, mit der jüngeren Generation oder auch Events bei Universitäten, Recruitment-Events, dann ist es der Fokus auf Nachhaltigkeit. Wir sind auch Mitglied des UN Global Compact der Vereinten Nationen und des World Business Council of Sustainable Development. Also wir haben einen großen Fokus auf Nachhaltigkeit. Und obwohl es Ingenieure sind, die wollen Ingenieurjobs finden, die auch Sinn machen. Also wie gesagt, hier Nachhaltigkeit, Leben retten, Safety, das ist schon wichtig.
Also ich würde da zustimmen, dass wir besondere Attraktivität bei den jungen Mitarbeitern haben. Und wir haben jetzt zumindest in Deutschland die Situation, dass wir eben ganz besonders stark im Windenergiebereich eingestellt haben in den letzten Jahren. Der ist enorm gewachsen. Hamburg ist ein Cluster für Windenergie geworden. Und da sehen wir natürlich den Großteil der Bewerbungen, die wir jedes Jahr, also tausende Bewerbungen, gerade für den Windbereich, weil man da eben das Gefühl hat, da können wir auch die Welt zum Positiven verändern, was den Klimaschutz angeht. Im maritimen Bereich, ist jetzt das Wachstum in den letzten Jahren jetzt nicht so groß gewesen, was wir, glaube ich, auch als Vorteil sehen, dass wir so ein bisschen unterschiedliche Standbeine haben. Aber im Windbereich ist genau der Punkt, da haben wir ganz junge Mitarbeiter, die wirklich hoch motiviert sind, die Umwelt zu schützen.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das im War for Talent ein echter Vorteil ist, sozusagen zu etwas Positivem beizutragen, statt an irgendeiner die Erde belastenden Chemikalie zu arbeiten oder etwas in der Art. Von daher kann ich mir das schon sehr gut vorstellen als einen echten Vorteil im Recruiting und im War for Talent. Aber ganz konkret, wie weit ist denn der Purpose im operativen Geschäft heute relevant, Bob? Kannst du das mal so aus der deutschen Perspektive sagen, welche Wirkung erfaltet er dort und wie leben Mitarbeiter den Corporate Purpose in ihrem Tagesgeschäft? Das ist immer so, wir werden das oft gefragt von diesem großen, alles überspannenden zum kleinen operativen Tagesgeschäft. Dazwischen tun sich viele Unternehmen schwer, die Verbindung herzustellen.
Ja, wir sehen das bei den Mitarbeitern, wenn sie im Tagesgeschäft ihr Werk verrichten. Mhm. Wenn ich mitgehe auf eine Besichtigung, auf einem, sag mal, ein Containerschiff, was hier in Hamburg liegt, da ist man dann 8 Stunden mit den zum Beispiel beiden Besichtigern an Bord. Man geht durch alle Maschinenräume, man guckt sich die verschiedenen Anlagen an, die Rettungsboote. Und dann ist eben auch immer noch mal so ein Moment der Ruhe oder der Pause, wo man dazwischen noch mal mit den Kollegen ins Gespräch kommt. Und da ist völlig klar, was die morgens aus dem Bett getrieben hat. Die wollen wirklich dafür sorgen, dass dieses Schiff wohlbehalten im nächsten Hafen ankommt, dass die Crew gut ausgebildet ist, dass sie auch wissen, wo sie die richtigen Notaggregate finden, denen wichtig ist, dass man die Notprocedure da am Ende einhalten kann, wenn irgendwas passiert, dass auch wirklich alle Schweißnähte noch in Ordnung sind. Da geht's nicht drum, irgendwie die schnelle Karriere zu machen oder besonderen Bonus zu kassieren. Das ist genau nicht der Antrieb, der die morgens aufs Schiff treibt, sondern die wollen sicherstellen, dass das Meer nicht verschmutzt wird, dass die Menschen heil den nächsten Hafen erreichen und dass das Schiff umweltfreundlich betrieben wird. Das merkt man ganz deutlich, was die antreibt, wenn sie da so ein bisschen überlegen, warum sie jeden Tag die Arbeit tun.
Das klingt nach einer sehr großen Verantwortung. Muss ich mir das so vorstellen, dass die Schiffseigner diese Verantwortung dafür, dass dieses Schiff heil über den Ozean kommt, in eure Hände legt? Ist das so?
Also man muss sagen, die Eigner tun natürlich auch ihren Teil. Die sorgen natürlich auch dafür, dass die Schiffe umweltfreundlich betrieben werden, dass da nichts passiert. Das sind nicht nur wir. Aber wir haben eben diesen Auftrag, auch als dritte unabhängige Instanz das nochmal zu tun. Und insofern sind wir da auch schon so ein bisschen das neutrale Auge, was nochmal hinguckt, was zusätzlich einfach nochmal Sicherheit reinbringt. Wir übernehmen dann natürlich auch für staatliche Stellen da bestimmte Prüfungen, die werden dann mitgemacht. Insofern gibt es da eine ganze Reihe an Prüfungen, die einfach dafür sorgen, dass insgesamt die Schifffahrt sicher stattfindet. Und wenn wir heute auf ein Schiff gehen, ich war am Wochenende auf Föhr, so, da geht man auf so ein Schiff und man denkt aber auch nicht mit einer Sekunde daran, dass das irgendwie nicht auf der anderen Seite ankommen könnte.
Das stimmt.
So, und ich glaube, da ist eben ein großes System, was dafür sorgt, dass das funktioniert. Das sind zum einen, ist eine tolle Werft, die ein gutes Schiff baut. Da ist ein Betreiber, der verantwortungsbewusst ist. Das ist immer auch nochmal ein drittes Auge, was mit drauf guckt, ob da auch wirklich an allen Ecken so gearbeitet wird, wie sich das gehört.
Das war jetzt ein ganz interessanter Punkt und vielleicht, Ulrike, Frage an dich als Chief Communication Officer. Die DNVGL ist, ich habe das jetzt ja schon einmal gesagt, sicherlich nicht jedem so bekannt. Wollt ihr das nicht? Weil es ist ja eine große Aufgabe und ich teile das genau, was Bob gesagt hat. Ich gehe hier auf jede Fähre und denke nie drüber nach, ob die drüben ankommt, weil ich mich einfach auf die Technik verlasse. Wäre das nicht so ein guter Punkt auch zu sagen, hey, wir stehen dahinter, dass ihr euch da drauf verlassen könnt? Wie ist das bei euch von der Kommunikationsstrategie?
Ja, ich würde sagen, es gibt eigentlich vielleicht 2 Gedanken dazu. Das eine ist, wenn man von uns nichts gehört hat, dann ist es gut, weil dann wahrscheinlich alles gut gelaufen ist. Keine Unfälle. Das heißt, Qualität und Sicherheit sind bewahrt. Aber natürlich von der Kommunikationsperspektive her würde ich gerne praktisch unsere Marke noch mehr bekannt machen und auch uns auch praktisch dem Endcustomer, also dem Verbraucher klären können, was wir machen. Unsere Kunden sind ja B2B-Customers. Das heißt, primär ist die Kommunikation auch auf Unternehmen und auf B2B-Customers ausgerichtet. Aber es ist halt interessant zu sehen, zum Beispiel dieses Infection Prevention Programm, über das wir vorher gesprochen haben, das ist ja was hilft, die Passagiere zurück auf die großen Schiffe zu bringen, auf die Cruise-Schiffe zu bringen, weil ihnen praktisch erklärt wird, dass die Reederei besondere Sicherheit im Hinblick auf Infektionsgefahren vorgenommen hat, also besondere Prozesse eingeführt hat. Und da gibt es unterschiedliche andere Unternehmensbereiche. Also wir haben zum Beispiel auch einen Bereich, wo wir auf Sicherheit im Food and Beverage Bereich schauen. Also es geht da um die Sicherheit der Produktion von Lebensmitteln, praktisch wie ein Gütezeichen auf Lebensmitteln. Und das ist natürlich auch interessant für den Endkunden zu sehen, wie sind Lebensmittel produziert worden und sind die Prozesse ordentlich aufgestellt, damit praktisch die Sicherheit gewahrt ist und die Gesundheit der Menschen. Also insofern mehr und mehr von dem, was wir machen, ist relevant auch für den Schluss, für den Endcustomer, für die Verbraucher. Und daher, um die Frage zu beantworten, würde ich natürlich gerne die Marke noch mehr bekannt machen.
Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, da können wir Annette mal fragen. Kennst du My Story? Das heißt, das ist die Geschichte zum Beispiel eines Produkts, die wir abbilden. Im Moment erstmal auch im kleinen Rahmen, aber wenn eine Weinflasche aus Italien uns hier erreicht, dann gibt es bestimmte Sorten, bei denen man eben über diese Story nachverfolgen kann, wie die angebaut wurde, wie die geerntet wurde, wie die verarbeitet wurde, was der Weg war. Also dieses Produkt nachvollziehbar zu machen. Ich glaube, das ist genau das, was Ulrike gerade sagt, was uns auch immer mehr an Relevanz für den Endkunden beschert.
Und steckt ihr hinter dem Konzept My Story?
Ja.
Das wusste ich zum Beispiel nicht. Das ist jetzt ganz interessant, weil das war mir jetzt nicht klar, obwohl ich ja euer Unternehmen kenne, weil wir uns schon ein bisschen länger kennen, war mir das jetzt nicht klar. Erzählt doch noch mal ein bisschen, wie es zu diesem Thema Lebensmittel, Lebensmittelsicherheit, was sicherlich in den Köpfen der Verbraucher inzwischen angekommen ist, auch völlig unabhängig von Corona angekommen ist. Was ist da eure Rolle? Wie wollt ihr dieses Geschäftsfeld ausbauen?
Ja, es geht um eine neue Technologie, die wir da auch zum Teil im Unternehmen haben. Wir haben eine Beteiligung an einem Unternehmen, was Blockchain-Technologie anbietet. Und auf dieser Blockchain aufbauend haben wir eben ein System aufgebaut, was dem Hersteller ermöglicht, nachvollziehbar und unverfälschbar sozusagen die Prüfschritte, die ein Produkt auf dem Weg zum Endverbraucher zurücklegt, zu dokumentieren und damit für den Endverbraucher auch eine Art Zertifizierung, aber auch eine Erlebbarkeit zu ermöglichen. Das ist praktisch eine Weiterentwicklung aus dem, was wir an Zertifizierungsgeschäft für verschiedenste Bereiche und Produkte immer gemacht haben, aber eben jetzt mit neuer Technologie und eben mit neuen Kommunikationsmedien unter anderem auch. Also da kann man scannen, die Weinflasche hat einen QR-Code und dann kann ich im Supermarkt da direkt schon erkennen, was der Weg dieses Produkts ist und das eben auch unverfälschbar durch diese Blockchain-Technologie.
Ich fand ein Beispiel, du hast das ja eben nochmal eingebracht, Ulrike, mit dem Infektionsschutzprogramm auf Schiffen. Ich habe bisher mich sehr gefragt, wie die Reedereien das sicherstellen wollen und habe ganz ehrlich den Reedereien da auch nicht so viel Kompetenz zugesprochen, weil meine reine Privatlogik war, was haben Reedereien mit Infektionsschutz zu tun? Gar nichts. Jetzt müssen sie das aus dem Boden stampfen. Wie soll das klappen? Für mich jetzt aus einer Endkundenperspektive wäre das ein sehr großer Vorteil zu wissen, dass da ein Unternehmen wie euers dahinter steht. Das würde mir doch sehr viel mehr Vertrauen geben. Habt ihr da von den Reedereien irgendwelche Ansätze, gemeinsam zu kommunizieren oder nutzen die euch als Absender für ihr Infektionsschutzprogramm oder verlassen die sich auf ihren eigenen Namen, was das angeht?
Ja, beides eigentlich. Vielleicht um kurz noch was hinzuzufügen, was auch diese Position stärkt, ist, das ist ja kein Programm, das wir auf einmal aus dem Boden gestampft haben, sondern wir zertifizieren seit Jahren Krankenhäuser. Besonders in den USA haben wir über 300 Krankenhäuser in unserem Portfolio, die zertifiziert werden im Hinblick auf richtige Infektionsschutzprozesse. Und dann haben wir nur in dieser Situation gesagt, ja, das ist doch was nicht nur in Krankenhäusern jetzt relevant ist, aber zum Beispiel in Restaurants, auf Schiffen, große öffentliche Anlagen. Und ich denke, das spricht auch dafür, dass wir natürlich mehr Erfahrung haben als eine Reederei mit dem Infektionsschutz. Und im Hinblick auf die Kommunikation haben wir es jetzt in den letzten Wochen so gemacht, dass wir oft eine Pressemeldung gemeinsam geschickt haben mit den Reedereien. Und dann kommt es an auf die Reederei, wie die das implementieren. Also einige Kollegen hier haben jetzt in den Sommerferien zum Beispiel eine Fahrt mit der Color Line nach Kiel gemacht, nachdem die Grenzen geöffnet wurden am 15. Juli und schickten mir Bilder ganz stolz und haben gesagt, Mensch, du, die haben ja sogar praktisch die Information mit unserem Logo und so weiter auf den großen Bildschirmen auf dem Schiff. Und das ist natürlich toll für uns, dass das so kommuniziert wird.
Und toll für die Reederei, würde ich sagen, denn für mich persönlich hat das einen sehr viel höheren Stellenwert, als wenn ich mir denke, jemand in der Reederei hat den Special Project Job bekommen, ein Infektionsschutzprogramm auszuarbeiten.
Ja.
Ihr habt ja eine ganz interessante Struktur und Ulrike, wir hatten schon mal ein Interview vor einiger Zeit, da hast du uns das mal aufgezeigt, wie bei euch Purpose, Vision und Werte zusammenpassen. Magst du uns das nochmal aufzeigen, weil ich fand das sehr interessant. Wir werden das sehr häufig gefragt, wo in diesen ganzen Konstrukten, die wir sowieso alle haben sollen und müssen, gehört denn jetzt noch der Purpose hin? Und ich fand, dass ihr das wunderbar aufeinander aufgebaut habt. Und vielleicht kannst du uns das nochmal darstellen, wie das bei der DNVGL strukturiert ist.
Ja, mache ich gerne. Also Corporate Purpose, der wird nicht verändert. Der ist untouchable und der ist praktisch in der Pyramide ganz oben an der Spitze. Aber wir haben auch eine Vision und die Unternehmensvision wird ungefähr alle 10 bis 15 Jahre angepasst. Sie definiert das Ziel des Unternehmens, das auf den Purpose nicht nur einzahlen muss, sondern auch in keiner Facette konträr zu ihm stehen darf. Aber es ist so, dass die Vision eher eine Ambition und ein Ziel ist. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel im letzten Jahr einem großen Projekt eine neue Vision definiert. Wir haben sehr viele Mitarbeiter mit einbezogen in den Prozess. Hierzu wurden über 500 Mitarbeiter in Workshops an 14 Standorten mit einbezogen. Und wir haben sogar alle 12.000 darum gebeten, an einem Survey teilzunehmen. Und alle 12.000 waren eingeladen als unser CEO die neue Vision und die neuen Werte im Januar virtuell gelauncht hat. Und der Grund, warum wir so viele mit einbezogen haben, ist, dass man einfach das Buy-in braucht von den Mitarbeitern. Also eine Vision, die kann nicht einfach vom Marketing- oder Kommunikationsteam erstellt werden oder auch nicht einfach vom Top-Management. Also die muss schon von den Mitarbeitern kommen und die Werte natürlich noch viel mehr. Also unsere neue Vision heißt A Trusted Voice to Tackle Global Transformations. Und wenn wir besonders Global Transformations uns anschauen, dann ist das was natürlich sehr relevant ist. Wir arbeiten mit der Digital Transformation, mit der Healthcare Transformation, es gibt mit der Energy Transformation, es gibt viele Transformationen, mit denen sich unsere Mitarbeiter sehr eng in der Arbeit, die sie machen, identifizieren können. Das heißt, sie haben auch das Gefühl, dem beitragen zu können. Also die Vision steht praktisch unterm Corporate Purpose.
Gab Hand aufs Herz, gab es nicht irgendwann in der 150-jährigen Geschichte oder vielleicht ist es auch nicht dokumentiert, mal einen CEO, der gesagt hat, ich mache was ganz anderes. Wie schafft man das 150 Jahre aufrechtzuerhalten?
Ja, also das im Hinblick auf den Purpose glaube ich eigentlich nicht. Also wir haben auch ein Geschichtsbuch geschrieben und ich habe viele Mitarbeiter, die sehr viel länger hier arbeiten, dazu befragt. Also ich glaube, an dem Purpose wurde nicht gezweifelt. Es gab natürlich unterschiedliche Visionen und oft ist es so, dass die von einem neuen CEO, dass ein neuer CEO auch eine neue Vision entwickelt hat. Die letzte Vision hieß Making a Global Impact for a Safe and Sustainable Future. Das hat sehr gut gepasst für die Zeit bis letztes Jahr. Aber dann haben wir das Gefühl gehabt, wir sind auch jetzt in dem Prozess, eine neue Unternehmensstrategie zu entwickeln, dass eine neue Vision, also eine neue Richtung für die Mitarbeiter geben kann.
Aber dann wart ihr mit dem Thema Nachhaltigkeit ja auch sehr früh, weil Sustainable Future, hast du gesagt, war die Vision, die muss ja dann ungefähr vor 15 Jahren schon
Ganz genau, ja. Die mit der Sustainable Future war vor 15 Jahren und da muss ich sagen, dass unser vorheriger CEO da wirklich sehr vorausschauend geplant hat und wir hatten Nachhaltigkeit, Sustainability als großes Thema schon die letzten 15 Jahre gehabt. Aber viele sprechen über Sustainability jetzt und ich glaube, es war halt wichtig, dass wir sagen, was kommt danach? Sustainability ist praktisch so natürlich für uns, so implementiert im Unternehmen verankert, dass es wichtig war, praktisch eine neue Ambition, ein neues Ziel zu haben. Nicht zu sagen, dass Sustainability nicht mehr wichtig ist, sondern dass man ja das nächste Ziel hat.
Damit seid ihr ja sehr vorausschauend unterwegs. Ich könnte mir vorstellen, dass das die Mitarbeiter auch sehr begeistert. Es ist ja nichts Frustrierenderes, als in einem Unternehmen zu sein, was immer hinterherhinkt. Genauso muss es doch sehr motivierend sein, in einem Unternehmen zu sein, was der Welt einen Schritt geradezu voraus ist.
Ja, also die Values, das ist so, dass als ich zu den VGL kam vor 3 Jahren, gab es 5 Value Statements, die alle ziemlich lang waren. Und ich glaube, es war eine Zusammensetzung von 4 DNV Values und einem 5. von GL, also ein Kompromiss. Die hatten sich leider nicht so verankert wie der Purpose. Ich würde sagen, die Werte gab es, aber dass die Formulierung gesessen hat bei den Mitarbeitern, ich glaube, das war leider nicht der Fall. Und deshalb hatten wir gesagt, als wir eine neue Vision entwickelt haben, lass uns auch gleich Werte neu definieren und haben das in den gleichen Workshops behandelt. Also auch wichtig, dass es von den Mitarbeitern kam. Und unsere neuen Werte sind definiert als We Care, We Dare und We Share. Und was daran spannend ist, ist, die hätten eigentlich nicht zu einem besseren Zeitpunkt entwickelt werden können als genau vor einer Pandemie, vor dieser Krise. Nämlich, die haben sich automatisch so implementiert, dass wenn Mitarbeiter auch durch, wir benutzen Yammer als internes Kommunikationstool oder auch Teams, dass man sieht, dass Leute Hashtag und dann We Care schreiben und wirklich die aufgenommen haben. Also das war wirklich schön zu sehen.
Das finde ich auch eine sehr schöne Formulierung. Vor allen Dingen passt es zu eurem Gesamtkonstrukt. Du hattest am Anfang gesagt, ihr achtet sehr darauf, dass es sehr verständlich ist, dass es merkfähig ist. Und wenn ich etwas höre wie We Care, We Dare, We Share, dann kann man sich gut vorstellen, dass das auch im Unternehmen wirklich gelebt und weitergetragen werden kann.
Absolut. Und das ist so eingängig und so einfach, dass es auch keine deutsche Übersetzung braucht. Ja. Die kriegen wir nämlich nicht mit so einem schönen Reim hin.
Nee, da ist Englisch doch immer die einfachere Sprache. Die hat da ein bisschen schönere Melodien als das Deutsche. Jetzt ist Corporate Purpose ja ein Konstrukt, was auch viel kritisiert wird. Wir wollen ja hier bei Talking Purpose alle Seiten beleuchten von dem Thema und von vielen wird kritisch angemerkt, dass er als ein Marketinginstrument eingesetzt wird, das in der Hauptsache nach außen wirken soll. Und ich habe neulich auch jemanden in einer vergleichbaren Position wie deiner, Ulrike, angerufen und um ein Interview gebeten. Und da sagte die Dame zu mir, kann ich leider nicht machen, wir haben jetzt andere Themen. Da war ich relativ doch schockiert, weil ich beim ersten Interview ihr den Corporate Purpose doch so abgenommen habe, wie er sich hier bei euch jetzt darstellt. Aber sie sagte, ich habe danach gefragt und dann sagte sie ganz klar, nee, das war mal eine strategische Richtung. Wir haben jetzt andere Prioritäten und Purpose ist für uns kein Thema mehr. Bob, wie seht ihr das, dass das bei euch nicht so ist? Ich glaube, das brauchen wir nicht diskutieren. 150 Jahre sind ein echtes Fund, was ihr da in den Ring zu werfen habt. Aber wie steht ihr dazu, dass das ein bisschen ein Hype-Thema ist und dass viele das als Marketing, ja, geradezu missbrauchen? Zum einen, wie steht ihr dazu vielleicht, aber auch zum anderen, was würdet ihr Unternehmen empfehlen, wie man den Corporate Purpose viel sinnvoller nutzen kann als kurzfristiges Marketinginstrument?
Ja, ich glaube, dass der Hype jetzt an uns vorbeigegangen ist, was die Diskussion angeht, zeigt nur, dass wir da eigentlich einen anderen Bezug zum Purpose haben. Also für uns ist das eine Grundvoraussetzung für unser Arbeiten, für das Selbstverständnis der Mitarbeiter, das ist kein Marketinginstrument, was mal rausgekramt wird und dann irgendwie wieder zur Seite gelegt oder irgendwie runterpriorisiert wird, sondern das ist wirklich, wie Ulrike gerade schon gesagt hat, das ist unsere DNA, das ist unser Fundament, auf dem wir auch intern alles aufbauen. Das ist auch ein Instrument, was uns nach außen natürlich eine Glaubwürdigkeit schafft. Mhm. Absolut richtig. Denn wenn jemand an Bord eines Schiffes auf eine Windturbine zu einer Pipeline geht, von dem einfach auch die Ausstrahlung ausgeht, ich mache das, weil ich davon überzeugt bin und diese Ausstrahlung haben unsere Mitarbeiter, weil das so ist, dann ist das ein super Marketinginstrument, aber nicht als solches gedacht, sondern es wirkt einfach daraus, dass wir intern diese Purpose verinnerlicht haben. Also für uns ist das gar nicht eine Diskussion, ist das ein gutes Marketinginstrument oder nicht, sondern das ist einfach da und ja, es wird auch irgendwie wirken, aber darauf war es nicht angelegt. Das ist, wie gesagt, eine innere Klammer im Unternehmen, die zeigt, was unser gemeinsamer Auftrag ist.
Ulrike, du als Marketingfachfrau, was sagst du zu dem Thema?
Ja, also was ich sagen würde, ist, glaube ich, wenn ich einen Tipp meinen Kollegen geben würde, die noch keinen starken Corporate Purpose haben, ist, würde ich sagen, dass es nie zu spät ist, einen zu entwickeln. Aber was unheimlich wichtig ist, dass es nicht künstlich aussieht. Also es muss wirklich so aussehen, dass es das Unternehmen gut verkörpert, also dass es zum Unternehmen passt. Das soll kein Marketing-Slogan sein. Insofern glaube ich, würde ich es genauso anpacken, wie wir unsere Entwicklung der neuen Vision angepackt haben. So viele Mitarbeiter so wie möglich einbeziehen in Workshops, in Surveys, aber auch Kundenfragen. Also es ist ja auch wichtig zu sehen, wie wird man als Unternehmen von außen empfunden und dann den Corporate Purpose so zu entwickeln. Ich glaube, das A und O ist auch, dass sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat, also das haben wir bei uns, Vorstand und Aufsichtsrat, habe ich Workshops mit beiden geführt und habe individuelle Meetings mit jedem Vorstandsmitglied, mit jedem Aufsichtsratmitglied geführt, um die Vision zu entwickeln. Und genauso würde ich das für den Purpose auch machen.
Okay, eine schwierige Frage an euch. Wie evaluiert ihr den Erfolgsbeitrag von Purpose? Weil Ulrike, du hast eben gesagt, es ist nie zu spät für einen Purpose. Wenn wir mit Unternehmen und Unternehmern darüber sprechen, heißt es nicht selten, oh, viel Aufwand, viel Arbeit. Was habe ich da eigentlich von? Ich glaube, was man an weichen Faktoren davon hat, das habt ihr sehr überzeugend dargelegt. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Aber habt ihr auch ein Evaluationsverfahren, wo ihr sagt, der Purpose muss auch ganz konkret zum Erfolg beitragen?
Also ich würde sagen, ganz ehrlich, wir messen da nichts. Oder ich messe zumindest nichts. Mir ist keine Messung bekannt. Ich spüre den. Ich weiß, dass er wirkt, aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich da messen sollte. Es mag da andere Unternehmen geben, denen sicherlich was Gutes dazu einfällt. Aber ganz ehrlich, ist mir nicht bekannt, dass wir das im Unternehmen tun.
Genau, das würde ich auch so sagen. Ich glaube, es ist eher spannend, das von der Ecke, also von der externen Perspektive zu sehen, um zu gucken, ob Unternehmen mit einem starken Purpose vielleicht erfolgreicher sind. Und das ist wahrscheinlich, was ihr euch angeschaut habt, Annette, in eurer Forschungsarbeit.
Ja, das haben wir uns tatsächlich angeschaut und die empirischen Daten sprechen da auch sehr für sich. Aber es gibt natürlich auch viele CEOs, die aus einer kaufmännischen Ecke kommen, die dann immer wieder die Zahlen in den Vordergrund stellen und sagen, wie viel Prozent des Erfolgsbeitrags will man denn auf Purpose zurückführen? Ich glaube persönlich, dass es so auch tatsächlich nicht funktioniert, sondern das, und das lebt uns, da bin ich sehr einig mit dem, was du gesagt hast, Ulrike, die Generation Z sehr eindeutig vor, dass das gar nicht mehr so interessiert. Denn oft sind es Shareholder, die dann profitieren von diesem Erfolgsbeitrag und immer mehr wird ja der Ruf laut, dass alle Stakeholder profitieren müssen vom Erfolg eines Unternehmens. Und in diesem Sinne glaube ich, dass Corporate Purpose einen großen Beitrag dazu leisten kann.
Ehrlich gesagt, glaube ich auch, dass es sehr schwer zu messen ist. Es ist wahrscheinlich so ähnlich schwer zu messen wie bei den Folgen einer politischen Entscheidung oder bei der Entscheidung für eine Strategie. Man hat dann praktisch das Ergebnis dieser Entscheidung, aber man hat nie praktisch die B-Probe nochmal dagegen. Ja. Insofern vermute ich, dass es auch rein konzeptionell relativ anspruchsvoll ist, das valide zu bewerten und zu messen.
Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem möchten wir unser Buch empfehlen. Corporate Purpose, das Erfolgskonzept der Zukunft. Wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. Annette und ich haben darin den Stand zum Thema konzeptionell und praxisorientiert aufbereitet. Besonders stolz sind wir auf die 16 ausführlichen Fallbeispiele, die vom Startup über den Mittelstand bis zum Global Player zeigen, wie purpose-orientiertes Wirtschaften erfolgreich gestaltet werden kann. Erschienen ist das Buch im Verlag Springer Gabler und erhältlich überall, wo es Bücher gibt, als Softcover oder E-Book. Und jetzt zurück zum Podcast.
Wie seht ihr das mit der Kopierbarkeit eines Corporate Purpose? Ich wurde jetzt schon gefragt, muss jedes Waschmittel jetzt die Welt retten? Und wenn jetzt jede Limonade ein paar Cent spendet oder jedes Wasser irgendwelche Wasserprojekte weltweit hat, überlebt sich das dann nicht? Ist das nicht dann etwas, was in keiner Weise mehr differenziert und damit auch die ganzen Vorteile, die ihr genannt habt, wie zum Beispiel interne Motivation, aushebelt? Wie seht ihr das bei euch im Unternehmen?
Also es ist natürlich schon gut, wenn man sich von besonders seinen Konkurrenten etwas differenzieren kann. Also auch in der Arbeit eine neue Vision zu erstellen. Bei uns haben wir natürlich eine Konkurrentenanalyse gemacht und geschaut, was sagen die. Aber es muss, ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich, dass es von dem Unternehmen kommt und zum Unternehmen passt. Und ob dann ein gleiches Wort benutzt wird wie beim Konkurrenten, glaube ich, ist nicht so ausschlaggebend.
Also du hättest im Prinzip kein Problem damit, wenn eure Mitbewerber, die du ja anfangs genannt hattest, mit einem ähnlichen Purpose arbeiten würden?
Nein, grundsätzlich nicht. Natürlich soll man es nicht ganz kopieren, aber wie gesagt, es soll zum Unternehmen passen und man soll natürlich ein bisschen versuchen, es zu differenzieren. Aber ich glaube, am wichtigsten ist, dass man als Unternehmen darauf aufpasst, dass der Purpose gelebt wird. Und das kann nicht kopiert werden von der Konkurrenz.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Ulrike da macht. Und da würde ich eigentlich auch mich den Tipps, die vorher an die anderen Unternehmen gingen, nochmal auch anschließen und da praktisch nochmal betonen, dass es, glaube ich, wichtig ist, wirklich den Kern rauszuarbeiten. Hat das Ganze einen Sinn, was wir hier tun? Und da auch eine ehrliche Antwort zu finden und die Substanz zu ermitteln, die dahinter steckt. Und dann geht es natürlich darum, das auch in gute Worte zu kleiden. Das ist dann eher die Frage, ist das Ganze auch so auffällig? Ist das so präsent, einprägsam, dass man sich das merken kann, dass es geeignet ist als eine Purpose-Formulierung. Am Ende geht es doch um den tieferen Sinn des Ganzen. Was hat das eigentlich alles für einen Sinn, was wir hier tun? Das muss, glaube ich, schon ehrlich rausgearbeitet werden. Und wenn das irgendwie schön gefärbt ist oder irgendwie ein Marketing-Slogan, ich glaube, dann werden sowohl die Kunden als auch die Mitarbeiter das irgendwo merken und es wird in der Wirkung verpuffen.
Das waren sehr ernste Worte, die ich sehr unterschreiben kann. Bei der Entwicklung des Purpose, nun liegt die Entwicklung ja 150 Jahre zurück. Immer wieder werden die 17 UN-Ziele auch genannt bei der Überlegung, welchen Purpose könnte unser Unternehmen verfolgen. Hat das bei euch oder spielt das in euren Diskussionen auch eine Rolle? Orientiert ihr euch an ihnen? Könnt ihr das anderen empfehlen? Oder kommt es aus eurem Geschäftsmodell einfach heraus, was für euch die entsprechenden Ziele sind?
Na, ich denke, dass heute Unternehmen eigentlich gar nicht drumherum kommen, sich an den 17 Sustainable Development Goals zu orientieren. Also für uns ist das ganz wichtig. Das ist auch im Jahresbericht, im Annual Report, ja ein besonderer Bericht zur Sustainability auch enthalten. Und wir selber werden auch daran gemessen. Also ich hatte diese Woche, vor zwei Tagen hatte ich ein Meeting mit KPMG. Das ist unser Revisor für den Jahresbericht, aber auch für unseren Sustainability-Bericht. Und es wird mehr und mehr wichtig, dass man sich an den 17 Sustainable Development Goals orientiert. KPMG hat auch zu uns gesagt, die Investoren, also die Banken, die schauen auch drauf, dass die Unternehmen eine Ausrichtung in Richtung Sustainable Development Goals haben. Ich glaube, was da wichtig ist, dass man nicht übertreibt und praktisch sagt, ja, wir können allen 17 Goals praktisch beitragen, sondern dass man sich die raussucht, wo man meint, dass man als Unternehmen den größten Beitrag leisten kann. Und dann muss man sehen, wie kann das gemessen werden. Also das würde ich allen empfehlen, dass Sustainable Development Goals ist ein wichtiger Teil.
Ich muss an dieser Stelle einfach nochmal hinzufügen, dass wir nicht nur natürlich berichten, wie wir selbst die einhalten, sondern wir hatten die große Ehre, auch für die UN praktisch zu überprüfen, wie weit wir denn weltweit gekommen sind mit dem UN Global Compact und die Erfüllung dieser Ziele zu monitoren. Und ich glaube, das haben wir als eine sehr große Ehre wahrgenommen, dass wir diese Analyse machen durften, die natürlich auch dafür spricht, dass wir irgendwo auch mit unserem Unternehmenspurpose für eine Zielsetzung stehen, die in die gleiche Richtung geht.
Den Bericht hatten wir im Juni an die UN übergeben. Was spannend ist, wir haben zum ersten Mal als Unternehmen analysiert, wie sich die verschiedenen Industriesektoren verhalten. Also wir können vergleichen, wie sich praktisch der Energiesektor im Vergleich zu anderen Sektoren, wie weit die gekommen sind im Hinblick auf die Implementierung dieser SDGs.
Das ist natürlich ein sehr schönes geradezu für euch ein Zertifikat, dass ihr das Vertrauen genießt, einen solchen Report zu erstellen, sich der Kreislauf eigentlich schließt mit dem, was ihr selber als Purpose habt und dann auch, wie ihr ihn lebt und zum Ausdruck bringt. Nochmal so zum Ende kommend die Frage, wir haben das schon mal zwischendurch gestreift, aber vielleicht können wir das nochmal versuchen, auf den Punkt zu bringen. Was würdet ihr anderen Managern, Gründern und Unternehmensentwicklern empfehlen, die darüber nachdenken, einen Corporate Purpose für ihr Unternehmen zu entwickeln? Was sind die größten Hürden und was sind eure Top 3 Tipps? Kann man das in Worte fassen? Wenn ja, was würdet ihr empfehlen?
Also ich würde sagen, das Top-Management muss dahinter stehen. Es kann nicht von einer Marketingabteilung oder von einer Kommunikationsabteilung entwickelt werden. Das ist sehr wichtig. Mitarbeiter müssen in der Entwicklung eines Corporate Purpose einbezogen werden. Und als drittes würde ich von meiner Perspektive sagen, er muss praktisch für die Zukunft entwickelt werden, für lange. Also man kann nicht nach 2 Jahren sagen, nee, das klappt nicht und die Mitarbeiter erinnern sich nicht, was der Corporate Purpose ist, sondern ich glaube, man muss wirklich für die Zukunft investieren und sagen, also das ist unser Purpose jetzt für die Zukunft, den wechseln wir nicht wie einen Marketing-Slogan.
Okay, und Bob?
Ja, ich würde sagen, als allererstes sei ganz ehrlich zu dir selbst. Dann geh dem Kern wirklich auf den Grund, was ist es eigentlich, was wir hier machen und welchen Sinn hat das Ganze? Und dann kleide es eine Formulierung, die auch nachvollziehbar und verständlich und einprägsam ist und sieh zu, dass du die Mitarbeiter auch dahinter kriegst.
Wir sind am Ende unseres heutigen Podcasts. Herzlichen Dank an Ulrike nach Oslo und an Bob hier in Hamburg für die spannenden Insights in den Corporate Purpose der DNVGL, einen der wohl ältesten Purpose der Unternehmensgeschichte. Ich glaube, dieses Gespräch hat sehr deutlich gezeigt, welche große Wirkung ein Corporate Purpose im Unternehmen entfalten kann und wie er sowohl motivierend als auch leistungssteigernd als auch identifikationsstiftend für ein Unternehmen sein kann. Herzlichen Dank und herzliche Grüße nach Oslo und vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Annette, dass wir dabei sein durften.
Vielen Dank.
An dieser Stelle ein Ausblick auf unseren nächsten Podcast. Zu Gast wird sein Thomas Greulich, der zusammen mit seinem Bruder Philipp die Bean United, the Social Coffee Company, gegründet hat. Erfahrt im Podcast, wie die beiden Gründer ihr Unternehmen purpose-basiert aufgebaut haben und welche Rolle in diesem Zusammenhang das Konzept der Wertschätzungskette spielt.